Schönen guten Tag, Geschwister. Heute habe ich vor, euch eine Predigt von Herrn Brian Orchard zu geben. Das heißt, der Zweck Gottes, also die Bestimmung Gottes für uns in unserem Leben, sagen wir mal, das hat er vor kurzem gegeben und ist eine sehr wichtige Predigt, glaube ich. Also heute möchte ich gerne über das Thema unser Zweck, unsere Bestimmung, wozu sind wir da? Ja? Sowohl, sagen wir mal, im physischen oder persönlichen Rahmen und auch so generell gesehen. Was macht Gott überhaupt mit der Menschheit? In unserer Welt von heute, wir leben in einer Welt, die beinahe perfekt ist. In einer beinahe perfekten Welt leben wir. Wenn ich sage die Welt, das ist ein Wort, was sehr oft in der Bibel gebraucht wird. Da kann man durch den Buch von Johannes, da sieht man dieser Ausdruck, die Welt, sehr, sehr oft. Als Pilatus Jesus Christus verhört hatte, hat Jesus Christus gesagt, ja, mein Reich ist nicht von dieser Welt, ja. Und da sagte Christus ein andermal, da sagte er, ja, in der Welt werdet ihr Verfolgung leiden. Ja? Also wenn wir über die Welt sprechen, also was der Bibel angeht, da wissen wir, dass die Welt, in der wir leben, das ist keine schöne Welt. Das ist nicht Gottes Welt. Jesus Christus sagte, dass Satan der Herrscher oder der Regent, der König dieser Welt sei. Und das ist ja auch. Der Apostel Paulus hat von Satan gesprochen, der Gott dieses Zeitalters. Und in Jakobus oder in dem King James wird sehr oft davon gesprochen, von dem Gott dieser Welt, wenn man über Satan spricht. Also um ganz klar zu sein, wie der Apostel Paulus den Galatern damals gesagt hat, das war Galater Kapitel 1, Vers 4, das werden wir nicht nachschlagen, aber er sprach von der gegenwärtigen bösen Welt. Und das ist auch eine sehr, sehr böse Welt, in der wir leben. Galater Kapitel 4 und Vers 3, schauen wir mal, Galater Kapitel 4 und Vers 3. So auch wir, als wir unmündig waren, waren wir in der Knechtschaft der Mächte der Welt. Also wir sind Sklaven oder wir waren Sklaven in dieser Welt. Schauen wir mal in 2. Korinther Kapitel 4 und Vers 4. 2. Korinther 4 und Vers 4. Vers 4, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat. Also es ist ganz klar, in dieser Welt, die meisten haben den Sinn verblendet. Von wem? Von Satan. Und er ist Gott dieser Welt. Eins, das zeigt uns ganz klar, ein Merkmal von der Sklaverei, in der wir gelebt hatten, die den Rest der Welt noch lebt, ist die Blindheit. Die Welt ist blind, sieht nicht, was Gott mit ihnen machen will. Natürlich der menschliche Sinn mit seinem Intellekt und so weiter, der versteht einfach nicht. Er ist blind zum Zweck Gottes, versteht nicht die Bestimmung, die Gott für uns hat. Wenn wir ein bisschen weiter lesen im Vers 4, wir hatten gelesen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Satan also ist der Gott dieser Welt und er hat für sich und für seine Verhältnisse eine beinahe perfekte Welt kreiert. Deshalb sagte ich früher, wir leben in einer beinahe perfekten Welt. Das ist perfekt, was Satan angeht. Und er hat das alles geplant. Und die Menschheit wird als Geisel gehalten in dieser Welt. Die Blindheit, mit der der Menschheit geschlagen ist, das schafft nur Feindschaft zwischen dem Mensch und Gott. Schafft nur Feindschaft. Und als Jakobus dann mal geschrieben hat, wenn man Freund von der Welt ist, dann ist man ein Feind von Gott. Ganz, ganz klar. Es ist entweder so oder so. Wir sind entweder Freunde der Welt oder Freunde mit Gott. Also heute, für die heutige Botschaft, möchte ich dann gerne einen Ausdruck gebrauchen, um den Einfluss Satans auf uns, auf die Welt Ausdruck zu geben. Und das ist kein schwieriges Konzept. Ich habe schon öfters davon gesprochen. Und das Wort ist Trennung oder Abkoppeln, könnte man auch sagen. Trennung. Satan möchte den Mensch von Gott trennen oder ganz und gar abkoppeln. Satan möchte sehr gerne, dass der Mensch von Gott getrennt wird und dass er den Zweck, seinen eigenen Zweck überhaupt nicht versteht. Und er hat das bis jetzt sehr gut hingekriegt. Wir alle wissen, dass es gewaltige Änderungen in der Welt vor sich gehen und schon immer gegeben hat, aber jetzt ganz besonders gewaltige Änderungen. Und mit einer zunehmenden Schnelligkeit auch. Das ist manches Mal verblüffend, eine zunehmende Schnelligkeit. Und manches Mal die Schnelligkeit stößt uns um. Vielleicht sogar mehr als die Taten, die Änderungen, die da sind. Aber diese Schnelligkeit, diese Änderungen, die sind von Satan geplant. Die sind absichtlich. Die kommen auch auf uns mit Absicht, weil Satan sie geplant hat. Unsere Welt wird immer mehr von Gott getrennt, immer mehr von Gott abgekoppelt, weg von ihm. Und wir auch, Geschwister, wir werden dabei beeinflusst. Wir dürfen niemals denken, oh, das geht mir nichts an. Nee, wir werden auch dabei beeinflusst. Manches Mal, wenn wir darüber sprechen, oh, diese böse Welt und so weiter und so fort, die jüngere Generation meint, oh, was redet er dann da? Er greift mich an, das ist doch meine Welt. Und ja, das ist die Welt, in der wir leben. Und die jüngere Generation kennt nur, was man um sich herum sieht. Aber wir sind nicht gegen die jüngere Generation, überhaupt nicht. Wir müssen einheitlich vorangehen, wir müssen zusammenbleiben, das ist klar. Und wir, die, sagen wir mal, ein bisschen älter sind, wir haben schon so vieles erlebt, so vieles gesehen. Und sehr, ja, das meiste war nicht so sehr schön. Aber wir sind zusammen als eine Einheit in Gottes Kirche. Ich werde jetzt ganz bisschen von der Geschichte erzählen, von der Geschichte den philosophischen Gedanken, was sehr interessant ist. Und das müssen wir auch kapieren, das müssen wir auch verstehen. Das, was wir heute vor uns haben, die Gesinnung allgemein der Menschheit, das ist nicht nur vor ein paar Jahren aufgetaucht, überhaupt nicht. Nee, die jüngere Generation hat das nicht aufgeschwört, überhaupt nicht. Ich lese jetzt, und da waren so einige ziemlich lange Zitaten, ich habe keine Zeit gehabt, das alles zu übersetzen, aber hoffentlich kann ich euch den Sinn übermitteln, von einem Buch, Die Passion des westlichen Sinns oder Gesinnungs. Da wurde geschrieben zum Beispiel, die neue psychologische Zusammensetzung, die man heute, also in dem modernen Charakter des Menschen sieht, es hat sich sehr, sehr langsam seit dem hohen Mittelalter entwickelt. Also nicht seit gestern oder seit 10 Jahren, seit dem hohen Mittelalter, das schreibt dieses Buch. Und das stimmt auch. Seit dem hohen Mittelalter, so ungefähr ja, 1300 nach Christus. Und dann mit dem Renaissance, wie sagt man, Renaissance, ist das dann weiterentwickelt, diese neue Gesinnung, ja. Das war so ungefähr 1300 bis 1600. Dann wurde das sehr, sehr scharf unterstrichen, sagen wir mal, oder gekräftigt mit der wissenschaftlichen Revolution, so 1500, 1500, 1700 und so weiter. Und dann erweitert und sehr fest formuliert in den 1700 und 1800. Interessanterweise gerade zu der Zeit, als Gott einige sehr, sehr wichtige Verheißungen in Erfüllung brachte, was USA angeht und so weiter, was Israel anging. Und bis zum 19. Jahrhundert gab es natürlich die demokratische Revolution und die industrielle Revolution und so weiter. Es ging so weiter. Nun, die Direktion und die Qualität des Charakters des Menschen, ja, wurde grundsätzlich ganz langsam durch all den Jahren radikal umgestellt von Treue und Abhängigkeit von Gott auf Treue in den Menschen. Durch all den Jahren vom hohen Mittelalter hat sich das geändert. Es hat sehr viel Zeit gedauert. Satan hat es geplant. Er hat es geplant. Jetzt ist der Mensch nicht mehr auf Gott gewiesen, hier ist er auf sich selber gewiesen. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen. Wenn ich sage, ja, Satan hat das geplant. Ja, Satan möchte das so sehr gerne sehen, weil das die Trennung noch vergrößert. Er möchte sehr, sehr gerne, dass der Mensch von Gott einfach abgekuppelt wird, ja, getrennt. Wir leben, und das wissen wir alle, wir leben im Zeitalter des Ichs. Ich bin das Allerwichtigste. Leider ist das, wird das praktisch auch in den Schulen gelernt. Das Ich wird hervorgehoben. In demselben Buch, ein bisschen weiter, in einem Kapitel über der postmodernen Gesinnung oder Sinn des Menschen, stand geschrieben so ungefähr, die Wahrnehmung, Moment, oder es gibt jetzt eine Wahrnehmung und es wird auch geschätzt, die Plastizität, die Plastizität, die Formbarkeit von Realität und Kenntnisse. Also, das heißt, alles ist formbar, alles ist so schwammelig, alles kann neu durchdacht werden, alles, es gibt keine absolute Werte mehr, schreibt er hier. Die Wahrheit ist flexibel. Plastizität. Was heute als Wahrheit anerkannt wird, wird beschritten. Oder was morgen die Wahrheit war, wird heute beschritten. Nee, das ist keine Wahrheit mehr. Sehr flexibel. Und in diesem Buch, er spricht davon, von einer ständigen Änderung. Kontinuierlich, Änderung nach Änderung. Das ist Satan. Das ist genau Satan, wie er arbeitet. Ständige Änderung, ständige Bewegung. Nichts bleibt fest, keine absolute Werte. Das ist sein Plan. Um weiter mit diesem Buch zu gehen, hier steht, Man muss verstehen, dass menschliche Erkenntnisse sind sehr, sehr subjektiv sind. Und diese Erkenntnisse werden von einer ganzen Palette von Faktoren beeinflusst. Wiederum, flexible Wahrheit, flexible, alles flexibel. Plastizität. Und die Werte und die Wahrheit, die wir einmal kannten, ja, das muss man alles überprüfen. Muss man alles überprüfen. Die kritische Suche nach Wahrheit, nach der Wahrheit, muss sich zwangsweise von Unklarheit und Pluralismus beeinflussen lassen. Ich meine, das ist absurd. Aber so denkt man. So denkt der Mensch. Es ist alles ein bisschen schwammelig, was ich als Wahrheit anerkenne, das ist dann die Wahrheit. Nee, das ist Satans Plan. Aber, da sagt der Herr Orchard, während ich diese Sachen lese, ich lese hinein, auch in der Kirche Gottes haben wir sowas gesehen. Das Konzept von Pluralismus, von Unklarheit und so weiter, das hat man auch bei uns in der Kirche über den Jahren gesehen. Nee, die Änderungen, die wir heute erfahren, die sind schon lange, lange, lange im Gange. Sehr lange. Überhaupt in der Geschichte, aber auch in der Kirche. Wir haben schon einige Änderungen gesehen, die ganz falsch waren. Und wir können das anerkennen, wir können das erkennen, das ist kein Problem. Aber wie kam das überhaupt? Es kam, weil Satan seinen Plan hat und seinen Plan in Erfüllung ging. Unser lieber Gott sagt, dass wir heilig sind und dass wir in der Lage sein müssen, das Unheilige vom Heiligen zu unterscheiden. Wir müssen in der Lage sein, das Reine vom Unreinen zu unterscheiden sein. Und natürlich, wie gesagt, wir leben in einer Welt, wo ja das Böse gut genannt wird und das Gute böse genannt wird. Leider ist das der Fall. Die Welt akzeptiert eine Mischung. Alles zusammengemischt, zusammengewurfelt. Keine klare Definition, keine klaren Werte, was richtig ist, was falsch ist, was gut ist, was böse ist. Das gibt es nicht mehr in der Welt. Und da stehen wir, in dieser Welt. Aber wie gesagt, das, wenn man in die Geschichte ein bisschen hineinschaut, das dauert schon, das ist schon lange im Gange, schon lange in Bewegung. Und Satan ist der Autor. Satan hat es geplant. Deshalb habe ich am Anfang gesagt, wir leben in einer beinahe perfekten Welt. Ja, Satan meint das. Die Welt ist beinahe perfekt. Wir sprechen nicht natürlich von der Schöpfung Gottes, wenn wir sowas sagen. Aber Satan hat eine beinahe perfekte Welt geplant und auch in Erfüllung gebracht. Und das müssen wir verstehen, weil teilweise ist das auch teilweise in der Kirche geschehen. Damals bei Weltwach, da waren wir vor vielen, vielen Jahren, als wir noch eine Einheit waren. Satan war in der Lage, und er hat es bestimmt alles ausgeplant, ja, er war in der Lage, mit einigen von den jüngeren Leuten Einfluss zu nehmen. Leute, die nicht in der Wahrheit gegründet waren, die nicht einmal die Doktrinen sehr gut kannten. Die waren sehr jung, die sind in der Kirche aufgewachsen und die haben nicht mal sehr, ja, die waren nicht gegründet, sagen wir mal. Und die meinten, ja, vielleicht sollen wir was Neues machen. Dann sind sie, was haben sie gemacht? Die haben die Unis in der Welt besucht, Theologie studiert und plötzlich haben sie ganz andere Ideen gehabt. Plötzlich, oh, das ist eine ganze weite Welt da draußen und wir wussten nicht davon. Und plötzlich haben sie einiges gelernt und die haben das dann mitgebracht in die Kirche. Daher kam das. Die wurden herausgefordert, ja, als junge Männer an der Uni, ja, was glaubt ihr, warum glaubt ihr das und so weiter. Und die kannten die Antworten nicht. Und die wurden überrumpelt und haben das, was sie an der Uni gelernt hatten, wieder in die Kirche hineingebracht. Und das hat angefangen, eine Abkupplung, eine Trennung herbeizuziehen. Das war Satan seinen Plan. Und wir haben das gesehen. Wir haben das miterlebt. Und eine Auswirkung, eine sehr, sehr wichtige Auswirkung dieses Ganzen war Verlust des Zweckes Gottes in unserem Sinn. Ja, was ist unsere Bestimmung überhaupt? Die Kirche hat gewissermaßen den Faden verloren. Gott hat eine Absicht, Gott hat schon einen Plan, er hat einen Zweck für uns. Und natürlich, wie gesagt, Satan möchte sehr gerne, dass wir das nicht verstehen, dass wir davon getrennt werden. Er möchte uns blinden zum Evangelium von der Herrlichkeit Christi, wie wir das schon gelesen hatten. Lesen wir in 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 15. 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 15. Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Schlicht und einfach, klar zu verstehen. Nee, wir dürfen die Welt und die Philosophie der Welt nicht lieb haben. Gott hat seinen Plan. Nun ist es mir klar, ich spreche nicht vor einem Publikum, das gar nicht kennt, das getrennt von Gott ist. Nein, das nicht. Aber die Welt hat einen Einfluss auf uns auch. Und wir müssen in Betracht ziehen, dass wir doch davon beeinflusst worden sind. Und zu welchem Grad, wie sehr sind wir davon beeinflusst? Vielleicht wissen wir gar nicht davon. Vielleicht denken wir, ach nee, ich nicht. Nee, wir alle. Ich würde gerne vorschlagen, dass unser Zweck im Leben, das fängt mit dem Physischen an. In unserem persönlichen Leben. Es fängt mit dem Physischen an. Mit unserem physischen Leben. Wie gesagt, in der Welt, die Welt kennt keinen Zweck und verliert zunehmend überhaupt die Idee, dass man einen Zweck haben soll. Das sieht man überall. Wir müssen Ziele stecken in unserem Leben. Wir müssen ein Ziel haben, ja, sonst irren wir einfach so herum und können wir gar nichts machen. Wir werden es zu nichts bringen. Wie können wir dann vorankommen, wenn wir kein Ziel haben? Wir dürfen nicht erlauben, dass das Leben einfach so passiert und wir haben nichts zu sagen. Das ist nicht wahr, nicht und nicht richtig. Prediger Kapitel 3, Prediger Kapitel 3 und Vers 13. Hier ist ganz klar etwas über das Leben, das physische Leben, was wir genießen sollen. Prediger Kapitel 3 und Vers 13. Denn ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei allen seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Gott möchte gerne, dass wir das tun, dass wir ein schönes physisches Leben auch haben. Er möchte das gerne. Wenn wir ein bisschen weitergehen auf Vers 22, immer noch Prediger 3, Vers 22. So sah ich denn, dass nichts Besseres ist, als dass ein Mensch fröhlich sei in seiner Arbeit. Denn das ist sein Teil. Denn wer will ihn dahin bringen, dass er sehe, was nach ihm geschehen wird? Nee, wir müssen ein Objektiv, wir müssen ein Ziel, wir müssen einen Zweck in unserem Leben sehen. Wenn wir den richtigen Zweck haben, wenn wir ein Ziel haben oder mehrere Ziele haben, dann können wir was erreichen, können wir was tun. Für die jüngere Generation, die jüngere Person, die in der Kirche sind, ja, was wollt ihr da? Was wollt ihr haben? Wollt ihr gute Ehemänner sein? Wollt ihr gute Väter sein oder Mütter? Ja, dann seid ihr in der Lage, eine Familie zu versorgen. Das ist eine physische Frage, die gestellt werden muss. Nicht nur, ja, ich möchte gerne eine Familie haben. Bist du dann in der Lage, eine Familie zu versorgen? Bist du in der Lage, deine Familie, wenn du verheiratet bist und wenn du Kinder hast, also deine Frau dann ein Kind bekommt, wird die Frau dann arbeiten müssen, weil du nicht genügend Geld verdienst? Oder wird deine Frau zu Hause bleiben können und das Kind dann betreuen? Ja, das sind Sachen, die man bedenken sollte. Was sind dann eure Ziele oder was sind unsere Ziele, was Familie angeht? Wir müssen die richtigen Ziele haben. Gehen wir jetzt zu Prediger Kapitel 10. Prediger Kapitel 10 und Vers 18. Prediger 10, Vers 18. Da steht, durch Faulheit sinken die Balken und durch lässige Hände tropft es im Haus. Satan möchte gerne, dass wir faul sind. Er möchte so sehr gerne, dass wir einfach faul sind. Dass wir keinen Zweck sehen in unserem Leben, dass wir keine Ziele haben, dass wir gar nicht darauf hinarbeiten. Das möchte er gerne sehen. Also dann müssen wir Entschlossenheit zeigen, da müssen wir doch Ziele haben und da müssen wir mit Entschlossenheit darauf hinarbeiten. In der Welt wird man nicht dazu ermuntert, hart zu arbeiten und es zu was zu bringen. Manches Mal schon, aber im Grunde genommen nicht. Prediger Kapitel 9 und Vers 10. Eine Bibelstelle, die wir wahrscheinlich sehr gut kennen. Prediger Kapitel 9, Vers 10. Alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun, mit deiner Kraft das tu. Denn bei den Toten, zu denen du fährst, gibt es weder Tun noch Denken, weder Erkenntnis noch Weisheit. In der Guten Nachricht Bibel, in der Übersetzung heißt es, tu es mit vollem Einsatz. Machen wir das so? Ist das unsere Art und Weise? Um das zu tun, müssen wir, und das ist sehr, sehr wichtig, dass unser Zweck, unsere Ziele im Einklang mit Gott, mit Gottes Ziel, mit Gottes Zweck sein müssen. Die müssen im Einklang mit Gott sein. Psalm 119 und Vers 105, Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Nee, wenn wir Ziele für uns in unserem physischen Leben stecken und wenn wir das im Kontext von Gottes Gesetz, von Gottes Wort setzen, dann wird das Wort Gottes uns ein Licht sein. Das wird uns zeigen, wo der Pfad lang geht, wie wir vorankommen. Gottes Gesetz, Gottes Wort ist so, so sehr wichtig für uns. Deshalb müssen wir zusehen, dass unsere Ziele im Einklang mit dem Ziel oder mit dem Zweck, mit der Bestimmung Gottes für uns sind. Sprüche Kapitel 19, Vers 20. Sprüche Kapitel 19, Und Vers 20. Höre auf Rat und nimm Zucht an, dass du hernach weise seist. Das ist der Zweck, den wir verfolgen, dass wir weiser werden, dass wir weise in Gottes Weg sein werden. Irgendwann mal mit der Zeit werden wir weise, wenn wir auf Rat hören, wenn wir Zucht annehmen. Das ist wichtig. In der heutigen Welt, in der bösen Welt von heute, wird man nicht dazu ermuntert, ja, hör auf Rat, nimm Zucht an. Nein, nein, es ist vielmehr, och, sag mir doch nicht, ich kann das selber machen. Du halt den halt's Maul, ich kenne mich schon gut aus, ich kann das machen. Ich weiß schon, was für mich am besten ist. Nun, ist das wahr? Wer weiß schon, was für sich am besten ist? Sehr, sehr wenige. Und wir sehen uns manches Mal nicht, wie wir wirklich sind. Wir müssen offen sein. Wir müssen offen für Kritik, für Zucht und für Rat sein. Sonst werden wir unsere Ziele niemals erreichen. Wir müssen so eine Gesinnung haben, die nicht nur sich auf selbst konzentriert. Weil ich bin nicht, sagen wir mal, das Zentrum, Punkt, Zentralpunkt des Universums. Das bin ich nicht. Das ist keine. Aber manche denken sich so. Wenn wir einen Zweck in unserem Leben sehen und Ziele gesteckt haben, um diesen Zweck zu erreichen, werden wir etwas davon geschont, von Satan in seinem Plan, uns von Gott abzukoppeln. Und wenn wir Gottes Wort gebrauchen, wenn wir Gottes Willen anerkennen, dann werden wir in Linie, im Einklang mit Gott sein, mit seiner Bestimmung für uns, mit seinem Zweck für uns. Dann haben wir ein Fundament. Dann haben wir ein Fundament. Und auf diesem Fundament können wir bauen. Wenn wir keinen Zweck haben, dann wird die ganz, ganz kräftige Strömung in der Welt uns einfach mitreißen. Ja? Die werden es einfach mitreißen. Und die sind sehr, sehr kräftig, diese Strömungen in der Welt. Die sind immer da. Und wenn wir mitgerissen werden, dann werden wir nie erfüllt sein. Wir werden frustriert sein, wir werden leer sein. Aber seien wir vorsichtig. Wenn wir entscheiden, und das haben wir alle schon entschieden, aber, und ihr wisst das schon, aber wenn wir entscheiden, den Weg Gottes zu gehen, wenn wir entscheiden, gegen den Strom zu schwimmen, dann werden wir Widerstand erleben. Da werden wir Widerstand erleben. So ist das halt. Aber Gott wird unseren Mut und unsere Entschlossenheit unterstützen. Er wird das unterstützen. Nun habe ich ein bisschen über einen Zweck in unserem physischen Leben gesprochen. Aber das hat Implikationen für das große Bild auch, für den Zweck Gottes, für die Bestimmung, die Gott für uns hat. Eine ganz einfache Frage: Welchen Zweck dient eure Anwesenheit hier heute? Warum seid ihr hier? Wozu sind wir überhaupt in Gottes Kirche? Tatsache, dass ihr anwesend seid, das ist schon eine sehr gute Sache. Das zeugt davon, dass wir doch in Gottes Weg was gefunden haben. Wir haben entschieden, den Pfad Gottes, den Weg Gottes zu gehen, uns mit Gott zu alinieren, in Linie zu geben, im Einklang zu marschieren, sozusagen. Aber wiederum, jeder von uns muss den Einfluss Satans in unserem Leben selber bewerten. Wie stark ist das in meinem Leben, in eurem Leben? Wie gesagt, ich habe schon viele Jahre Erfahrung in der Kirche und das, was in der Welt geschieht, geschieht teilweise auch in der Kirche. Nicht so stark, meistens, aber doch, da sind Elemente der Welt in der Kirche auch. Also sind wir total, absolut mit Gott verbunden oder so partiell ein bisschen getrennt? Klein bisschen abgekoppelt ab und zu mal. Vielleicht doch. Haben wir einen klaren, standhaftigen Zweck? Sehen wir diesen Zweck in unserem Leben? Weil wenn das nicht der Fall ist, dann kommen Änderungen. Dann werden ganz bestimmt Änderungen kommen. Die Winde werden wehen und verschiedene Doktrinen werden kommen und wir werden nicht wissen. Ja, ach, ich weiß nicht, was ist denn hier, was ist denn da? Die Winde von falschen Doktrinen werden schon wehen. Haben sie immer gemacht und werden es noch machen. Ich meine, die meisten von uns sind erfahren und wir haben Erfahrung, wir wissen, wo es lang geht. Wir wissen auch, dass wenn wir Gottes Weg gehen wollen, dass wir Widerstand erleben werden. Aber wie gesagt, in der Kirche haben wir eine massive Trennung erlebt, eine massive Abkopplung in den letzten Jahren erlebt. In den letzten Jahren, in den letzten 10, 20 Jahren. Und das Resultat ist eine gespaltene, ein gebrochener Leib. Das ist es. Und diese Spaltung, diese Abtrennung, diese Trennung hat nur Skeptizismus, Zynizismus, eine ausgeschaltete Einstellung hervorgerufen. Selbstvertrauen vor allen Dingen, ich vertraue in mir, ja, die Prediger, die sind alle schlecht oder die Autoritätsfiguren sind alle schlecht. Ich muss Selbstvertrauen, ich muss nur Vertrauen in mir haben. So was haben wir gesehen. Wir, die Kirche Gottes, the Father's Call im Englischen, wir sind gewidmet, diese Trennung zu heilen. Nicht, dass wir rausgehen und alle reinbringen wollen. Das fängt persönlich an, das fängt im persönlichen Leben an. Wir müssen Gott darum bitten, dass wir mit ihm versöhnt werden können und dass wir diese Trennung, die möglicherweise, höchstwahrscheinlich, auch in unserem Leben stattfindet, dass diese Abkupplung geheilt wird. Dass wir wieder mit Gott ganz und gar verbunden werden können und mit Gott versöhnt werden können. Und das haben wir als erklärten Zweck schon von Tag 1 gehabt. Haben wir immer gesagt. Der Zweck unser Leben ist eben, im Einklang mit Gott zu sein. Im Einklang mit dem Willen Gottes, mit dem Zweck Gottes zu sein. Wie das durch sein Gesetz ausgedrückt wird, ganz klar. Damit wir ein Werkzeug in der Hand Gottes sein können, damit den größeren Zweck von Gott erfüllt werden kann. Können wir eine ganz klare Antwort darauf geben, auf die Frage, warum sind wir hier? Manche schon und manche auch nicht, die bei uns sind. Ich sage nicht hier in diesem Raum, aber überhaupt, manche wissen das nicht. Lesen wir in Jesaja Kapitel 43, Vers 1. Jesaja Kapitel 43, Vers 1. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Geh mal ein Stückchen weiter, Vers 7. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe, die ich zu meiner Ehre, dass wir den Namen Gottes hochheben, dass wir ein Beispiel in unserem Leben geben, dass wenn man den Weg Gottes geht, dann funktioniert das Leben. Dann werden wir belohnt, werden wir gesegnet, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Wir haben ein ganz besonderes Verhältnis mit Gott. Und das haben wir nicht kreiert. Ja? Nicht irgendwie, weil wir was besonders sind. Gott hat das gemacht. Gott hat einen Zweck für uns. Vers 10. Wir sind immer noch in Jesaja Kapitel 43, Vers 10. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr wisst und mir glaubt und erkennt, dass ich's bin. Vor mir ist kein Gott gemacht, so wird auch nach mir keiner sein. Vers 11. Ich bin der Herr und außer mir ist kein Heiland. Nee, wir sind mit Gott versöhnt. Und wir werden jeden Tag mit Gott versöhnt. Wir brauchen das. Unser Leben besteht daraus, dass wir mit Gott zusammengehen, dass wir mit ihm versöhnt sind. Vers 12. Ich hab's verkündigt und hab auch geholfen und hab's euch sagen lassen. Und es war kein fremder Gott unter euch. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und ich bin Gott. In dieser Welt, in dieser satanischen Welt, wo Satan versucht, den Mensch von Gott zu trennen, schafft Gott eine Verbindung mit uns, ein Verhältnis mit uns, mit allen Leuten, die er jetzt ruft. Er schafft diese Verbindung. Vers 13. Ich bin, ehe denn ein Tag war, und niemand ist da, der aus meiner Hand erretten kann. Ich wirke, wer will's wenden. Also ich habe einen Zweck, sagt Gott, und dieser Zweck wird erfüllt sein. Geht in Erfüllung. Das sagt er uns. Und ein Teil von diesem Zweck seid ihr, sind wir. Ein Großteil von diesem Zweck sind wir. Ich habe ein Verhältnis mit euch, sagt Gott uns. Ihr seid meine. Ihr trägt meinen Namen. Tragen wir den Namen Gottes? Ja, sicher. Ihr seid meine Zeugen, sagt uns Gott. Und wir sind dabei, uns zu ändern, mit Gottes Hilfe, damit wir bessere Zeugen werden können. Damit wir den Namen Gottes hochhalten können, damit wir ein gutes Beispiel sein können. Gehen wir weiter bis Vers 21. Moment, vielleicht Vers 20 zuerst. Das Wild des Feldes preist mich, die Schakale und Strauße, denn ich will in der Wüste Wasser und in der Einöde Ströme geben, zu tränken, mein Volk, meine Auserwählten, das Volk, also wir sprechen von dem Auserwählten, das Volk, das ich mir bereitet habe, soll meinen Ruhm verkündigen. Also Gott ist dabei, uns vorzubereiten. Er gebraucht uns. Wir sollen als willige Werkzeuge in seiner Hand sein. Gott ist dabei, Zeugen zu formen, auszubilden, ganz im Gegensatz zu Satan, der dabei ist, also die Welt zu verführen. Jesaja Kapitel 56 und Vers 10. Jesaja Kapitel 56, nein, 46, Entschuldigung. 46 und Vers 10. Jesaja 46, Vers 10. Ich habe von Anfang an verkündigt, was hernach kommen soll, und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, was ich beschlossen habe, geschieht. Und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Gott hat einen Zweck für den Menschen. Er hat einen Zweck für uns. Gottes Zweck wird auch in Erfüllung gehen. Satan wird nicht gewinnen. Er wird nicht gewinnen. In der Welt von heute ist er sehr mächtig, aber er wird am Ende nicht gewinnen. Gott erlaubt das, was vor sich geht. Er erlaubt das. Aber der Zweck Gottes ist nicht irgendwie ganz eng und begrenzt. Nein, er hat einen Zweck. Er hat eine Bestimmung für die ganze Menschheit. Die ganze Menschheit. Jesaja Kapitel 54, Vers 5. Jesaja Kapitel 54, Vers 5. Denn der dich gemacht hat, ist dein Mann. Herr Zebaoth heißt sein Name. Und dein Erlöser ist der Heilige Israels, der alle Welt Gott genannt wird. Also wenn Gott uns seine Zeugen nennt, er sagt das nicht, dass wir uns wohlfühlen und ganz bequem sind und so weiter. Nee. Er sagt nicht, ja, ihr seid meine Zeugen und. Das persönliche Heil für euch ist das Allerwichtigste. Nein, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Das ist wichtig und das wird uns angeboten. Aber Gott schaut auf die ganze Welt und wir werden Zeugen seines Wegs sein. Wir sind nicht Zeugen zum eigenen Vorteil nur. Natürlich, wenn wir das Richtige tun und das Gesetz Gottes halten und so weiter und so fort, werden wir in die Familie Gottes hineinkommen. Wunderbar, das ist auch richtig und gut so. Aber Gott hat eine viel breitere Perspektive als nur uns. Wir werden auf Sachen vorbereitet, Zeugen zu sein für die ganze Menschheit. Es ist viel, viel breiter als das, was wir denken. Die Reichweite, verstehen wir die Reichweite des Zweckes Gottes? Warum hat er uns überhaupt gerufen? Verstehen wir das? Wenn wir daran denken, ja, ich bin in der Kirche, Gott hat mich gerufen, verstehen wir, dass es viel, viel mehr ist, als nur das persönliche Heil zu erlangen. Viel mehr. Nee, Gott denkt, sagen wir mal, in eine sehr große Art und Weise, sagen wir mal. Ja, die Bibel zeigt uns ganz klar, dass der Zweck Gottes erfüllt wird. Es zeigt uns ganz klar, dass Satan zerstört wird am Ende. Er wird zerstört. Er wird nicht gewinnen, sagen wir mal. Sein Plan, Satan sein Plan, Satan seinen Zweck wird null und nichtig gemacht. Ja. Aber Gott hat einen Zweck für uns, er hat einen Zweck für die Menschen. Und wir sollen Zeugen sein. Epheser Kapitel 2 und Vers 10. Epheser Kapitel 2 und Vers 10. Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ist unser Zweck im Einklang mit dem Zweck Gottes? Das ist eine wichtige Frage. Warum wir hier sind, ist das in Linie mit dem Zweck Gottes, mit der Bestimmung, die Gott für uns hat? Sind wir damit übereingestimmt? Erlauben wir überhaupt, dass Gott uns formt? Erlauben wir, dass Gott uns umformt in sein Ebenbild? Das ist genau, was er tut. Wir machen diesen Prozess jetzt durch. Und um ehrlich zu sein, manches Mal in diesem ganzen Prozess ist es nicht leicht. Das wissen wir alle. Das wissen wir alle. Aber wisst ihr, die ganz schwierigen Situationen sind sehr, sehr oft die Situationen, die uns am meisten helfen zu wachsen. Wiederum, wir müssen diese Verbindung, diese Kupplung, sagen wir mal, mit Gott suchen. Die Versöhnung zu Gott suchen. Wir müssen die Kräfte trotzen, die uns von Gott trennen wollen. Gott, seinen Zweck, hat sich nie geändert. Hat sich nie geändert. 2. Mose Kapitel 9, Vers 16. 2. Mose Kapitel 9 und Vers 16. Aber dazu habe ich dich erhalten, dass meine Kraft an dir erscheine und mein Name verkündigt werde in allen Landen. Mein Name wird verkündigt, mein Name wird hochgehoben. Ihr werdet ein Beispiel sein, ihr werdet Zeugen sein von meinem Weg. So sehr viele Bibelstellen sprechen davon. Daniel Kapitel 12 und Vers 3. Daniel Kapitel 12 und Vers 3. Und die da lehren, werden leuchten wie des Himmelsglanz. Und die viele zur Gerechte, die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer ewiglich. Das ist ein Teil von unserer Aufgabe, dass wir viele zur Gerechtigkeit weisen, dass wir durch unser Beispiel, durch unser Leben, durch das, was wir tun, dass wir ein Beispiel geben, dass wir Zeugen des Weges Gottes sind, damit am Ende viele zur Gerechtigkeit gewiesen werden. Das ist eine ganz positive Sache, eine ganz klare Aussage über die Leute, die in der Auferstehung aufkommen werden. Hier spricht es von Leuten, die in der Auferstehung aufkommen, die werden viele Leute zur Gerechtigkeit gewiesen haben oder geführt haben, wie das in anderen Übersetzungen heißt. In dem Kommentar zum Alten Testament spricht es davon, die Leute, die viele zur Gerechtigkeit weisen. Das heißt ganz klar, dass wir ein Beispiel sind und dass durch Worte und Werke, Worte und Taten, dass wir andere zur Standhaftigkeit, zur Treue verhelfen. Nun, wenn wir andere zur Gerechtigkeit führen wollen, weisen wollen, dann müssen wir selbstgerecht sein. Müssen wir selbstgerecht sein. Weil wenn wir nicht gerecht sind, natürlich, ja, da hat es keinen Sinn. Dann, was sind wir dann für ein Beispiel? Was sind wir dann für Zeugen, wenn wir nicht gerecht sind? Diejenigen, die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewig. Eine ganz positive Aussage über eine Gruppe von Leuten, und das spricht ja von uns. Wir haben diese Gelegenheit. Wir haben die Gelegenheit, den Zweck Gottes zu erkennen und diesen Weg zu gehen und als Zeugen, als Beispiele zu dienen. Wir sind erlöst, wir gehören Gott. Und er führt uns oder und zeigt uns immer mehr in seinem Wort. Er führt uns zu einem tieferen Verständnis, zu einer Wertschätzung von dem, was Richtigkeit oder Gerechtigkeit ist. Und warum? Um seines Namen willen. Um seines Namen willen. Um seines Namen willen werden wir auf die rechte Straße geführt. Ist das ein Zweck in eurem Leben, in meinem Leben? Es ist ein Zweck, das Gott für uns hat. Das ist unsere Bestimmung. Lukas Kapitel 1, Vers 16. Lukas Kapitel 1 und Vers 16. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Das war natürlich das Werk von Johannes. Aber das ist mit einem Werk verbunden, was in der Zukunft noch stattfinden wird, ehe Jesus Christus wieder zurückkommt. Wir werden diese Gelegenheit haben. Wir haben jetzt diese Gelegenheit, den Weg Gottes zu gehen, das Gesetz Gottes zu halten, ein richtiges Beispiel zu sein, anderen zu zeigen, dass es doch klappen kann, dass es wunderbar ist. Vers 17, immer noch in Lukas Kapitel 1. Und er wird von ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Zuzurichten dem Herrn ein Volk. Er ist dabei, ein Volk vorzubereiten, das wohl vorbereitet ist. Und unser Zweck ist auch, dabei zu helfen, dass andere vorbereitet werden können und zum Herrn geführt werden. Nicht nur, ja, ich möchte gerne im Reich Gottes sein, aber dass andere auch in das Reich Gottes kommen. Wir sind Werkzeuge, Geschwister, wir sind Werkzeuge in der Hand Gottes, in Gottes Hand. Wir sind sein Werk, wie das hieß. Wir sind sein Werk, um Leute zur Gerechtigkeit zu führen. Weil Gott uns zur Gerechtigkeit führt. Wir sind versöhnt. Und wir haben die Gelegenheit, andere zu helfen, versöhnt zu sein, zu verstehen, was das bedeutet. Was das bedeutet, erlöst und versöhnt zu sein, erneut zu werden. Nee, in einer Welt, die von Gott getrennt ist, der Zweck der Kirche ist, Leute zur Gerechtigkeit zu führen, Leute zu Gott zu führen. Warum sind wir dann hier? Was ist unser Zweck?